Gaute sprach kein Wort, als wir am Tisch saßen und aßen. Ich versuchte, die Stimmung zu retten, fragte Peter nach verschiedenen Dingen, aber er antwortete einsilbig und saß mit gesenktem Kopf da. Nur Marie redete in einem fort. »Kann ich das Weiße essen?« fragte sie und zeigte mit dem Messer auf einen breiten Streifen Fett an der Außenseite des Koteletts. »Das kannst du«, antwortete ich. »Allerdings weiß ich nicht, ob es dir auch schmeckt. Möchtest du es probieren?« Sie schüttelte den Kopf. »Kannst du es bitte abschneiden?« Ich lehnte mich über den Tisch und schnitt das Fett ab. »Ich will es nicht auf meinem Teller haben«, sagte sie. »Es sieht aus wie ein Tier.«
»Es ist ein Tier«, sagte Peter. »Lass es am Rand liegen«, sagte ich.
»Nein«, sagte sie. »Es gehört zu deinem Essen«, sagte ich. »Ich will es nicht haben.«
»Ich nehme es«, sagte Gaute und hob den Fettrand auf seinen Teller. Ich sah ihn an, aber er wich meinem Blick aus.
»Auch gut«, dachte ich. »Dann habe ich auch keine Lust, es zu versuchen.« Während der restlichen Mahlzeit aßen wir schweigend. Hinterher verschwanden Peter und Marie in ihren Zimmern, während ich mich um den Abwasch kümmerte und Gaute sich auf die Couch setzte und Zeitung las. Als die Spülmaschine lief und die Töpfe und die Bratpfanne gespült und weggestellt waren, machte ich mir einen Kaffee und ging ins Arbeitszimmer. Ich blätterte ein wenig in dem Buch, das ich mir gekauft hatte, aber es gelang mir weder, mich zu konzentrieren, noch mich für seinen Inhalt zu interessieren. Während unserer Ehe hatte Gaute sich einmal verliebt. Er sprach nie darüber, aber ich kannte ihn und wusste, was los war. Er hatte für einige Wochen eine Referendarin in seiner Klasse gehabt. In den ersten Tagen erzählte er von ihr, wie sie war, was sie konnte und was nicht, was sie machte. Dann hörte er auf, über sie zu sprechen. Er begann, sein Telefon auszuschalten, wenn er nach Hause kam. Gleichzeitig strahlte etwas in ihm. Es war so intensiv, dass es ihm nicht gelang, es zu verbergen, obwohl er es wollte. Er sprudelte plötzlich über, den Kindern gegenüber, mir gegenüber. Ich sagte nichts. Wenn er das, was wir hatten, wegen einer 25-Jährigen aufgeben wollte, hatte er es ohnehin nicht verdient, dass ich mit ihm zusammenblieb. So schnell, wie es gekommen war, verschwand es auch wieder. Und genauso offensichtlich, wie das Strahlen in ihm gewesen war, war es nun der Schmerz, den er genauso wenig vor mir verbergen konnte. Allerdings wusste er nicht, dass ich es wusste. Er glaubte, es wäre sein kleines Geheimnis. Im Wohnzimmer wurde der Fernseher eingeschaltet. Ich holte mein MacBook aus der Tasche, legte es auf den Schreibtisch, schloss es an den Strom an. Ich sah, dass Erlin mir am Vorabend einen neuen Entwurf für den Anfang des dritten Buch Mose geschickt hatte. Obwohl ich wusste, dass es mich nicht ernsthaft interessieren würde, öffnete ich die Datei und sah mir an, was er getan hatte. Ich ertrug es nicht, hier zu sitzen und den Schein zu wahren. Ich fühlte mich in meinem eigenen Haus wie eine Gefangene. Ich stand auf. Als ich an der Couch vorbeikam, auf der Marie inzwischen mit Gautes Arm um sich fernsah, sagte ich, dass ich spazieren gehen wolle.
»Um diese Uhrzeit?« sagte Gaute.
»Wo willst du denn hin?«
»Keine Ahnung«, sagte ich.
»Nur raus.« »Aber sei wieder da, bevor die Kinder ins Bett müssen«, sagte er.
»Du bist doch hier. Oder etwa nicht?«
Er erwiderte nichts und ich schloss die Tür zum Flur hinter mir, zog Schuhe und eine leichte Jacke an, setzte mich ins Auto, ließ es an und fuhr durch die Siedlung zur Hauptstraße. Ich wusste nicht, wohin ich wollte. Auf gut Glück bog ich rechts ab und fuhr in Richtung Stadt. In Sulheimswiken bog ich links ab und fuhr nach Laxevåg. Als ich zu dem Kreisverkehr zwischen Tunnel und Brücke kam, entschied ich mich für den Tunnel und auf der anderen Seite beschloss ich, ans Meer zu fahren. Die Straße wurde immer schmaler, die Vegetation immer niedriger. Schon bald wuchsen in der hügeligen Landschaft nur noch Gras und Moos, bis dann das Meer vor mir lag, schwarz und gewaltig. Ich parkte auf einem Kai, schaltete den Motor aus, ließ die Scheinwerfer aber an. Sie gruben zwei Tunnel in die Dunkelheit, die der Regen in Hunderten von Rissen durchlöcherte. Die Wellen, die ans Ufer schlugen, rauschten nicht, sie tosten, als würde da draußen etwas zerbersten. Ich faltete die Hände und senkte den Kopf.
»Gott, ich bin in Not«, sagte ich. »Hilf mir jetzt!«